das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Die Union hat offenbar noch eine lange Nacht vor sich und sucht in beständiger Uneinigkeit noch immer nach ihrem Kandidaten. Im Moment in einer Sitzung des CDU-Bundesvorstandes. Wir werden später in der Sendung darauf zurückkommen. Für die Grünen war heute ein historischer Tag. Zum ersten Mal machten sie offiziell klar, wir wollen nicht nur mitspielen, wir wollen rein ins Kanzleramt. Deshalb trägt Annalena Baerbock nun den Titel Kanzlerkandidatin. Gut, ein Parteitag muss das noch offiziell machen. Aber wer zweifelt schon daran bei der derzeitigen Schönwetterlage? Der Rückenwind scheint gerade den richtigen Schwung zu geben. Der Plan der Grünen, in Deutschland für Wirbel zu sorgen und für ein anderes Klima, sowohl in der Politik als auch in der Welt. Ich spreche gleich mit Annalena Baerbock, der Frau, die eine gute Kondition mitbringt, wie Christian Feld berichtet.
Als Leistungssportlerin hat sie diesen Moment oft erlebt. Etwas zum ersten Mal versuchen mit dem Risiko, dass es schief geht.
Jeder neue Sprung, den man lernt, weiß man nicht, ob man auf dem Kopf oder auf den Füßen oder wo auch immer landet.
Jetzt der große Sprung in Baerbocks politischer Karriere, Kanzlerkandidatur. Am Vormittag in Berlin volle Kontrolle, nichts soll die große Show stören. Überhaupt die sonst so basisdemokratischen Grünen überließen die Entscheidung ganz ihrem Spitzenduo. In einem Brief an die Mitglieder bescheinigt er ihr Leidenschaft und Opferbereitschaft, diesem Amt alles unterzuordnen.
In diesem Wahlkampf wird uns die erste grüne Kanzlerkandidatin führen, Annalena Baerbock. Liebe Annalena, bitte, die Bühne gehört dir.
Die Bühne, aber auch die Position vorne im Wind. Baerbock gilt als inhaltlich sehr sattelfest. Doch auch sie hat Momente, in denen sie Kobold statt Kobalt sagt. Menschlich ja, aber auch Angriffsfläche. Einen Vorwurf versucht sie heute zu entkräften.
Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere.
2018 wird sie, die deutlich unbekanntere, zusammen mit Habeck Parteivorsitzende und macht gleich klar, ich bin nicht nur die Frau an Roberts Seite. Seitdem hat sie eine Aufholjagd hinter sich in der Bekanntheit, in den Umfragen. Die fehlende Regierungserfahrung, sagt die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele, müsse Baerbock in eine positive Erzählung umdrehen.
Sie hat mit Robert Habeck jemanden an ihrer Seite, der Regierungserfahrung hat, der schon Teil einer Regierung war. Und es ist ihr zusammen mit Robert Habeck gelungen, die Grünen in den letzten Jahren zusammenzubringen, unterschiedliche Flügel der Partei zu vereinen.
Hier wollen sie rein an die Macht, das Land verändern.
Klimaschutz ist die Aufgabe unserer Zeit, die Aufgabe meiner Generation. Und entsprechend will ich, dass die Politik einer neuen Bundesregierung Klimaschutz für alle Bereiche zum Maßstab macht.
Alles ist drin, so heißt das Wahlprogramm, fast 140 Seiten mit vielen Ideen, die viel Geld kosten. Wo das herkommen soll, werden die Grünen im Wahlkampf noch erklären müssen.
Dass die Finanzierung etwas unklar bleibt, das ist durchaus Taktik. Gerade die Grünen haben ja in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht, wenn sie allzu konkret geworden sind.
Tschüss, bis bald.
Können Sie noch mal gucken, bitte?
Als sie am Mittag davonfährt, sind Personenschützer an ihrer Seite. Für die Grünen, vor allem aber für die erste grüne Kanzlerkandidatin, beginnt eine neue Zeitrechnung.
Hörst du?
Die Kandidatin, selbst wenn sie denn Kanzlerin werden sollte, regiert zusammen mit einer Partei im Rücken, die ihr möglichst wenig in den Rücken fallen sollte. Und da sind die Grünen in der Vergangenheit nicht gerade mit vorbildlicher Disziplin aufgefallen und pfiffen schon mal auf die Hackordnung. Selbst auf dem Podium waren die Führungskräfte nicht sicher, wie hier Joschka Fischer 1999 nach einem Wurf mit einem Farbbeutel. Der öffentliche Streit als Zeichen dafür, wir übertünchen keinen Konflikt und machen nichts in Hinterzimmern. Sebastian Deligar über eine Partei, die sich jetzt nicht mehr verstricken will.
Die Grünen, ein Kanzlerinnenwahlverein? War doch eigentlich immer der Titel für Ihre Partei. Und Ihre. Und jetzt die Grünen? Es scheint, als sei die Ökopartei auf dem besten Wege dorthin. In Eintracht an die Macht, wie ungewöhnlich für sie.
Ein
Kanzlerinnenwahlverein sind die Grünen nicht. Das fände ich eine etwas unfaire Zuspitzung, weil es dann doch eine große Leidenschaft für Themen und Inhalte gibt. Allerdings haben die Grünen gelernt, dass Geschlossenheit ein Erfolgsgarant ist.
In Baden-Württemberg regiert der einzige grüne Regierungschef Deutschlands, der grüne Übervater. Wenig scheint seine Partei heute mit den streitlustigen Grünen der vergangenen Jahrzehnte zu tun zu haben. Noch vor der letzten Bundestagswahl hatten die Grünen ein Spitzenduo per Urwahl gekürt, die Basis eingebunden. Diesmal fiel die Entscheidung im engsten Kreis. Die Basisdemokratie der Grünen, ein Konzept von gestern.
Noch muss das Volk erstmal uns zur stärksten Kraft machen. Bevor wir ein Kanzlerinnenwahlverein werden können, müssen wir erstmal eine Kanzlerin stellen. Da ist noch viel zu tun.
Auch Lena-Christine Schwelling aus dem Grünen Landesvorstand in Baden-Württemberg findet die konfliktfreie Kandidatenkür super, hat im Ländler aber mit anderen Grünen aufgemuckt. Denn Kretschmann wollte nach den Wahlen im März in Baden-Württemberg Koalitionsverhandlungen mit der CDU. Junge Grüne wollten die Ampel und haben revoltiert, ein bisschen.
Ja, das hat mich natürlich an der Stelle gejuckt. Ja, ist klar, irgendwie auch mal ein bisschen die Stimme der Basis zu sein, weil die Basis war jetzt nicht von vornherein großer Fan von Grün-Schwarz und hat gesagt, wir wollen genauso weitermachen.
Mittlerweile akzeptiert sie, dass Kretschmann Grün-Schwarz will. Aber ist das ein Konflikt, der auch bald im Bund drohen könnte?
Wenn die Grünen die Auswahl haben, ob sie eher mit den Konservativen regieren oder ob sie zum Beispiel ein Mitte-Links-Bündnis schmieden können mit SPD und Linkspartei, dann wird's richtig interessant, weil da gibt's doch sehr unterschiedliche Meinungen in der Partei. Und wie man das dann auflöst, das wird eine große Führungsaufgabe für Annalena Baerbock, aber auch für Robert Habeck und andere Spitzengrüne.
Mal sehen, ob der alte basisdemokratische Geist der Grünen nach der Wahl nicht doch wieder erwacht.
Tja, auch das wollen wir wissen von der ersten grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Guten Abend, Frau Baerbock. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Robert Habeck hat verzichtet und es war ihm auch so ein bisschen anzusehen heute, dass ihm das schwer gefallen ist. Was hat den Ausschlag gegeben, dass klar war, Sie machen das jetzt?
Wir haben gemeinsam in den letzten 3 Jahren diese Partei in eine neue Zeit gebracht, sie geöffnet für die Breite der Gesellschaft, eine einladende Politik formuliert und vor allen Dingen deutlich gemacht, Macht bedeutet nicht, dass man sich gegenseitig bekämpft, sondern Macht bedeutet, dass man ins Machen kommt. Und das funktioniert am besten gemeinsam. Und da wir aber seit 2 Jahren auch vor der Herausforderung stehen, beziehungsweise deutlich gemacht haben, dass wir Herausforderungen annehmen können, dieses Land an führender Stelle zu gestalten, sind wir jetzt an dem Punkt, eine Kanzlerkandidatin aufzustellen. Und das kann laut unserem Grundgesetz nur eine Person machen. Und da musste eine vorantreten. Und deswegen war das eine Entscheidung, die wir zusammen getroffen haben, aber auch ein Stück weit ein neuer Schritt, nachdem wir gemeinsam so in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben.
Haben Sie die Frage aber nicht beantwortet, Frau Baerbock. Warum sind Sie die Bessere für diesen Job?
Wir haben unterschiedliche Aspekte natürlich abgewogen. Die Frage, was bringt jeder mit ein? Wir haben uns das beide selbst zugetraut. Wir haben es uns gegenseitig zugetraut. Unsere Partei hat es uns beiden gemeinsam zugetraut, weswegen die auch deutlich gemacht haben, bitte zwingt uns nicht dazu, jetzt uns darüber zu zerspalten. Die Frage von Emanzipation hat eine große Rolle gespielt. Und auf dieser Basis haben wir dann gemeinsam entschieden, wer von uns einen Schritt vorantritt. Das bin ich. Aber wir werden diesen Wahlkampf gemeinsam gestalten und auch Robert Habeck und ich zusammen dann, wenn Wählerinnen und Wähler das so entscheiden, in die nächste Bundesregierung gehen.
Markus Söder hat heute wahrscheinlich ja auch in Ihre Richtung gesagt, wenn man nur Ideen hat, aber nicht weiß, wie man regiert, dann ist das zu wenig. Hat er nicht recht?
Also aus meiner Sicht haben wir ja in den letzten Jahren erlebt, dass Regierungserfahrung allein uns nicht weiterbringt, sondern fast im Gegenteil uns ziemlich in eine Sackgasse geführt hat, weil es eben gar keine Vorstellung davon gibt, wie man eigentlich die Zukunft gestalten will. Und das, was wir, das, was ich anbiete, ist deutlich zu sagen, wir müssen unser Industrieland in einen klimagerechten Wohlstand führen. Wir müssen investieren in den Zusammenhalt, in gute Kitas und Schulen, in Gesundheitsversorgung. Und wir brauchen ein anderes Verständnis von Macht und Politik, dass wir nämlich den Menschen dienen. Das ist unsere Einladung, das wollen wir gemeinsam voranbringen. Und Regierungserfahrung bringen wir ein, in 11 Bundesländern regieren wir mit. Wir haben einen grünen Ministerpräsidenten, Robert Habeck hat 2 Koalitionen erfolgreich angeführt. Und das werden wir gemeinsam jetzt anbieten.
Sie haben das ja auch in ziemlicher Harmonie hinbekommen. Die Union streitet auf offener Bühne auf allen Ebenen der beiden Parteien jetzt gerade über die K-Frage, während die Grünen das jetzt im Hinterzimmer geregelt haben. Verkehrte Welt, oder?
Nein, weil aus meiner Sicht funktioniert gutes Handeln nicht, indem man sagt, das ist unsere One-Size-Fits-All-Lösung, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir jetzt auch immer so. Wenn die Welt sich weiterdreht, funktioniert das dann nicht mehr. Wir sind in einer Situation, wie wir 3 Jahre gemeinsam im Team diese Partei geführt haben. Für uns war es der wichtige Moment, diese Geschlossenheit auch in die Zukunft zu führen, weil nur so können wir wirklich die dringenden Herausforderungen unserer Zeit angehen.
Entschuldigen Sie, das ist die Unterbrecher, weil mich interessiert, wo ist die DNA der Grünen geblieben. Das Geheimnis der Grünen ist ja, das hat Joschka Fischer mal gesagt, dass sie in zähem Streit zu einem Konsens findet. Er nannte das, glaube ich, mal Palaverstruktur. An welcher Stelle ist die eigentlich auf der Strecke geblieben? Mit was haben Sie die Fundis ruhig gestellt?
Die ist gar nicht auf der Strecke geblieben, sondern so wie sich jeder in seinem Leben weiterentwickelt, haben wir Grüne uns auch weiterentwickelt. Wenn wir stehen geblieben wären, wären wir in den 80er, 90er Jahren stehen geblieben. Wir streiten leidenschaftlich in der Sache, um die besten Lösungen und Antworten zu finden. Unsere Partei hat uns aber klar und deutlich auf den Weg gegeben, bitte zerlegt unsere Partei nicht an dieser Stelle. Wir wollen Veränderung im Sinne der Menschen in diesem Land. Und deswegen haben wir gemeinsam, auch natürlich mit Rücksprache mit anderen, diese Entscheidung so getroffen und schlagen das jetzt unserem Parteitag vor.
Und Sie wollen damit die Union herausfordern. Das haben Sie heute beide gesagt. Heißt das eigentlich, dass Sie die SPD als Gegner schon abgeschrieben haben und längst als kleinen Koalitionspartner sehen?
Wir wollen die nächste Bundesregierung an führender Stelle vorantreiben, voranbringen. Und das heißt auf der einen Seite inhaltlich. Politik ist ja kein Selbstzweck. Regieren ist kein Selbstzweck, sondern wir wollen das Beste aus diesem Land herausholen.
Aber inhaltlich muss ich, entschuldigen Sie, dass ich Sie schon wieder unterbreche.
Wenn man das von führender Stelle macht.
Und inhaltlich sind Sie
inhaltlich. Genau, ich komme gleich darauf zurück.
Okay.
Aber deswegen orientieren wir uns da nicht dran, wo sind die anderen? Was macht die SPD? Was macht die Union? Derzeit ist es so, dass die Union die Kanzlerin stellt. Das hat sie die Mehrheit der Jahrzehnte in diesem Land gemacht. Und deswegen, ja, fordern wir die Union heraus.
Inhaltlich sind Sie näher an der SPD, das ist ja kein Geheimnis. Und die Grüne Jugend fordert Sie jetzt auf, sich von Schwarz-Grün abzugrenzen. Und von Jamaika ohnehin.
Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass die Welt ja nicht nur rosa-rot ist, sondern autoritäre Kräfte fordern uns als liberale Demokratien heraus. Wir haben auch in Europa gesehen, wie zerbrechlich manchmal demokratische Mehrheiten sind, wenn Demokraten nicht miteinander zusammenarbeiten können. Und dafür ist für mich sehr, sehr klar, demokratische Parteien müssen immer miteinander sprechen können, müssen auch miteinander regierungsfähig sein. Und mit wem man dann am besten seine Inhalte umsetzen kann, das werden wir sehen, wenn Wählerinnen und Wähler entschieden haben, weil auch das gehört zur liberalen Demokratie. Das letzte Wort haben die Menschen in unserem Land.
Also den Gefallen tun Sie der Grünen Jugend nicht. Was ich, Frau Baerbock, aus den wenigen Sprüngen Trampolin in meinem Leben weiß, ist, dass man besser mittig springt als am Rand. Bringt Sie das politisch auch eher ins Kanzleramt?
Das stimmt beim Trampolin, das stimmt auch in der Politik. Wir wollen aus der Breite der Gesellschaft heraus Politik machen. Das heißt für mich, wir müssen jeden im Blick haben. Wir haben das in der Corona-Situation gesehen. Wenn man nur Erwachsene im Blick hat, dann fallen die Kinder komplett durchs Raster raus. Und deswegen heißt es für mich, mitten im Leben stehen und mitten im Leben Politik für die Menschen in ihrer Vielfalt gemeinsam zu machen.
Danke, Annalena Baerbock.
Danke ebenso. Schönen Abend.
Die grüne Kandidatin und auf welche Probleme sie stoßen könnte. Die Meinung von Frank Jahn vom Norddeutschen Rundfunk.
So geht eine Kür. Die Grünen haben Annalena Baerbock beinahe geräuschlos zu ihrer Kanzlerkandidatin gemacht. Ich finde das erfrischend. Gerade angesichts des ermüdenden Streits der Herren Unionschefs um die Spitze. Baerbock hat sich mit Robert Habeck ohne öffentlichen Schlagabtausch geeinigt. Schon damit hat sie Führungsqualitäten bewiesen. Erfrischend ist auch, dass die Grünen mit einer Kanzlerkandidatin antreten, als einzige Partei wohlgemerkt. Tatsächlich konnten die Grünen gar nicht anders. Der Aufschrei wäre gewaltig gewesen, wenn sich Habeck durchgesetzt hätte. Aber nicht nur deshalb ist Baerbock die klügere Wahl für die Partei. Sie ist inhaltlich sattelfest und rhetorisch oft gewinnend. Habeck wirkt mitunter unsicher in Details und zögerlicher. Ein Manko der Kandidatin allerdings, ihr fehlt Regierungserfahrung. Baerbock hatte nie in einem Rathaus oder Ministerium den Hut auf. Zwar wirken viele angeblich erfahrene Regierende derzeit in der Corona-Krise nicht sehr kompetent, dennoch werden sich manche Wählerinnen und Wähler wohl fragen, kann Annalena Baerbock wirklich schon Kanzlerin? Für den Wettbewerb ist der Wille der Grünen zur Macht frischer Wind. Die Zeiten sind vorbei, wo Union und SPD die Kanzlerfrage unter sich ausmachten. Nun muss Baerbock ihre Führungsstärke im Wahlkampf beweisen. Trotz aller Einigkeit bei der Kandidatenkür drohen bei den Grünen immer Querschüsse. Denn es gibt Gräben in wichtigen Fragen. Wie ist das Verhältnis zur Linkspartei? Wie stehen sie langfristig zur NATO? Dass die Partei öffentlich bisher nicht groß streitet, ist auch ein Verdienst von Baerbock. Aber so geräuschlos muss es nicht bleiben. Dafür wird auch die politische Konkurrenz sorgen. Im Superwahljahr 2021 werden die anderen Parteien mit den Herren Kanzlerkandidaten der Frau von den Grünen gewiss nichts schenken.
Die Meinung von Frank Jahn. Um dieses Bild aus dem Film 12 Uhr mittags kommen wir jetzt langsam nicht mehr herum. Denn diesen Kampf, den sich die Union seit einer Woche liefert, kann kaum noch so enden, dass die Kontrahenten die Waffen fallen lassen und sich die Hände reichen, als sei nichts gesehen. Markus Söder hat zwar heute angekündigt, nicht mehr zu schießen und sich dem Willen des CDU-Vorstands zu beugen, doch wird er das auch tun? Weil in diesem Duell zuletzt gar nichts mehr sicher schien, kämpft Armin Laschet weiter ums politische Überleben und versucht heute Abend immer noch, im Parteivorstand zu retten, was zu retten ist. Kirsten Gierschig.
Am Morgen hatte sich Armin Laschet in Berlin noch mit Vertrauten beraten, nach einer Nacht ergebnisloser Gespräche mit Markus Söder. CDU-Schwergewicht Volker Bouffier hatte, wie auch Wolfgang Schäuble, versucht zu vermitteln.
Wir beraten.
Von der CDU-Parteibasis war zuletzt immer stärkerer Druck pro Söder gekommen. Für den Abend setzte Laschet eine Sitzung des Bundesvorstands an.
Ich werde dem Bundesvorstand einen Vorschlag machen, wie wir jetzt sehr schnell die nicht geklärte Frage zwischen CDU und CSU auflösen. Ich finde, wir müssen viel miteinander im Gespräch sein im Moment und habe deshalb auch Markus Söder eingeladen, an dieser Sitzung teilzunehmen.
Markus Söder folgt der Einladung nicht. Nach Beratungen im CSU-Präsidium verweist er auf seinen Rückhalt bei der Basis. Doch ein Votum des Bundesvorstands der CDU werde er akzeptieren.
Wenn die CDU heute Abend souverän eine klare Entscheidung trifft, dann werden wir das akzeptieren. Das habe ich jetzt, glaube ich, 3-4 Mal gesagt. Insofern, also ja, was soll es denn anders sein? Die CDU ist die stärkere und größere Schwester. Und nur sie kann entscheiden, ob diese breite Mehrheit da ist oder nicht.
Was für ihn klar souverän oder gar eine breite Mehrheit ist, lässt Söder allerdings offen. Am Nachmittag ist Laschet zu Gast beim Bankenverband. Er geht davon aus, dass für den Abend eine Entscheidung ansteht.
Wir haben heute die Aussagen des bayerischen Ministerpräsidenten gehört, dass dieser Bundesvorstand für ihn ein Gremium ist, dessen Entscheidung er respektieren wird. Und das würde ich gerne abwarten, wie das ausgeht.
Seit 18 Uhr tagt der CDU-Bundesvorstand. Armin Laschet bekommt sowohl Zustimmung als auch deutliche Plädoyers für CSU-Chef Söder zu hören. Ob es zu einer Abstimmung über die Kanzlerkandidatur oder sonstigen Entscheidungen kommt, ist nicht absehbar.
Aber dazu weiß vielleicht mehr Tina Hassel, die vor dem Konrad-Adenauer-Haus immer noch tapfer aushat. Tina, die Beratungen dauern ja immer noch an, in denen Armin Laschet um genug Unterstützung kämpft. Wird er die bekommen?
Nun, man kann auf jeden Fall sagen, nach dieser dramatischen Woche hatte sich Armin Laschet das heute Abend mit Sicherheit leichter vorgestellt. Am Anfang sprachen ja auch vor allem Befürworter. Für ihn in dem Moment, wo er aber dann gesagt hat, er will heute eine Abstimmung und die soll es auch geben, um das auch nochmal ganz klar zu sagen, mehrten sich sehr offen auch die Stimmen, die gesagt haben, einerseits nein, wir müssen auf die Basis hören, das ist nicht der richtige Ort. Andere, die gesagt haben, eigentlich ist das auch gar nicht das richtige Gremium. Zusammenfassend kann man aber sagen, man will hier die Redebeiträge nicht abwürgen. Deshalb könnte das auch noch lange dauern bis Mitternacht. Das ist wichtig, das sei eine ernsthafte Debatte. Zum anderen aber besteht anscheinend die CDU-Führung, besteht Armin Laschet darauf, dass abgestimmt wird, möglicherweise geheim. Und danach möchte er mit der Basis ins Gespräch kommen, sich auf diese Kreisvorsitzendenkonferenz zubegeben, aber die Basis dürfe nicht abstimmen. Das haben wir gehört und wir haben gehört, ganz am Ende des Redemarathons sollen noch mal zwei Parteigranten für ihn werben. Ganz am Ende sollen nämlich Volker Bouffier und Bundestagspräsident Schäuble sprechen. Und dann hofft man, wird das hoffentlich durchgehen. Das werden wir aber noch sehen.
Aber wenn der Vorstand heute Nacht nicht eindeutig hinter Laschet steht und gegen ihn votet, mehrheitlich, ist es dann nicht gelaufen?
Nun, zum einen kann man ja erstmal sagen, dass die Söder-Befürworter hier unbedingt eine Abstimmung verhindern wollen, zeigt ja, dass man schon von einer Mehrheit hier ausgeht. Denn das ist ja nun mal die Parteispitze der CDU und die wird sich sehr genau überlegen, ob sie ihren gerade gewählten CDU-Chef desavouiert. Aber was ist genug? Im Moment höre ich, könnte es etwas rauskommen, so wie 75% zu 25. Und ist das dann gut? Ist das genug, um den Herrn in München dann wirklich auch davon zu überzeugen, dass das endgültig die Entscheidung für einen Kanzlerkandidaten Laschet wäre? Oder wird dann wieder gesagt, nein, aber die Basis will das ja nicht. Und eine wichtige Stimme, zum Beispiel Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, der hat gesagt, die Basis müsse entscheiden und er würde überhaupt keinen Landesverband kennen, außer NRW, der sich wirklich für Herrn Laschet ausspricht. Also das heißt, selbst wenn es heute Abend einen Sieg für Armin Laschet geben sollte, wäre das ein Pyrrhus-Sieg, denn er hätte eben nicht nur die Herkulesaufgabe, die CSU an Bord zu bekommen, sondern ganz weite Teile seiner Basis auch.
Also heute immer noch kein Ende in Sicht. Sie harren weiter für uns aus. Danke, Tina Hassel, für die Infos für den Moment.
Gerne.
Vom schwierigen Weg, den Unionskandidaten für die Zukunft zu finden, zum schwierigen Weg, die Corona-Pandemie einzudämmen. Dafür hat das Kabinett letzte Woche bundeseinheitliche Regeln beschlossen, die nun noch einmal leicht verändert werden sollen. Bei der sogenannten Notbremse soll es Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens geben. Bis 24 Uhr allerdings seien Spaziergänge und Joggen alleine möglich. Click and Meet, also das Einkaufen mit vorheriger Anmeldung, ist mit negativem Test bis zu einer Inzidenz von 150 möglich. Und die Schulen gehen schon in den Distanzunterricht ab einer 7-Tage-Inzidenz von 165, statt wie bislang geplant bei 200. Der Blick auf Zahlen lässt derzeit nicht nur Schüler verzweifeln und ein Selbsttest gibt nicht Sicherheit für eine ganze Klasse. Schon fordern einige Politiker, doch bitte im Freien zu unterrichten. Es scheint gerade jede Idee diskussionswürdig, nur damit die Schulen wieder eine Perspektive bekommen. Jan Koch.
Es dreht sich im Kreis. Seit einem Jahr. Sie weiß es schon selber nicht mehr, wie häufig sie ihre Grundschule in Corona-Zeiten auf und zu und wieder aufgemacht hat.
Es ist so, dass wir natürlich entsprechend der aktuellen Lagen und der Entscheidungen der Landesregierung öffnen und schließen. Aber wie oft das ist, da müsste ich mich wirklich hinsetzen und nachzählen.
Jetzt ist sie also wieder auf, die Matthias-Claudius-Grundschule in Düsseldorf, mit Wechselunterricht. In Nordrhein-Westfalen öffnen Schulen überall dort, wo die Inzidenz unter 200 ist. Noch gehört Düsseldorf knapp dazu. Also Lüften, Maske, halbe Besetzung und ab heute mit zusätzlicher Testpflicht.
Ich finde es schon schön, dass ich halt meine Freunde wiedersehen kann. Aber ich finde es auch gut, dass wir halt die Tests machen, weil dann ist halt schon irgendwie, man hat dann doch ein besseres Gefühl, dass man auch mit den Freunden dann noch ein bisschen besser spielen kann. Halt, dass man ein Gefühl hat, dass alle so gesund sind.
Erste Stunde, Erklärfilm, Selbsttest. Auch in dieser 7. Klasse der Gesamtschule in Geldern. Ja, testen sei nur eine Momentaufnahme, aber ohne gehe es einfach nicht. Die Inzidenz steigt und so auch die Gefahr, in wenigen Tagen direkt wieder schließen zu müssen.
Es ist doof, wenn das immer hin und her geht, wenn man jede Woche wechseln muss, gefühlt. Wo immer nach den Ferien, dann kommt Lockdown und dann muss man wieder die ganze Zeit zu Hause bleiben. Darf nichts mit Freunden machen, das ist nicht so toll.
Nicht alle Kinder in NRW konnten heute in die Schule. Für den 11-jährigen Oskar heißt es Distanzunterricht. Die Inzidenz in seiner Heimat Wuppertal mit 247 sehr hoch, genau wie sein Frustlevel.
Man sitzt dann die ganze Zeit hier vor und irgendwann kann man das Zimmer auch nicht mehr sehen. Und dann muss man irgendwo mal hin wieder. Und kann man nicht mehr hier so sitzen und einfach die ganze Zeit nur davor sitzen und so. Und ja, dann möchte man natürlich wieder in die Schule.
Hoffnungen auf Präsenzunterricht braucht er sich wohl erstmal nicht zu machen. Die Regierungsparteien in Berlin haben heute einen ganz neuen Wert gefunden, 165. Diese Inzidenz soll nun gelten, sobald die sogenannte Bundesnotbremse greift. Hieße also auch für Frau Büscher schließen zum x-ten Mal.
Man wundert sich tatsächlich, unter welchen Bedingungen man vor einem Jahr geschlossen hat und unter welchen man heute zu einer Schließung kommt. Aber da kann ich nur noch mal betonen, da begebe ich mich tatsächlich in die Hände von Experten.
Auf die sie hofft und in die sie vertraut. Was anderes bliebe ihr nicht übrig.
In einer Videokonferenz berieten heute die EU-Außenminister über Konfliktherde in der Welt, darunter auch den russischen Militäraufmarsch an der Grenze zu Kiew. Dabei sprachen die Minister auch über den Gesundheitszustand des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny. Der Nachrichtenüberblick mit Linda Zervakis.
Nach Warnungen seiner Ärzte und weltweiter Kritik haben die russischen Behörden nach eigenen Angaben Alexei Nawalny ins Gefängniskrankenhaus verlegt. Sein Zustand wurde als zufriedenstellend beschrieben. Aus Sicht seines Teams ist er dagegen weiter in Lebensgefahr. Der 44-Jährige befindet sich seit knapp 3 Wochen im Hungerstreik. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hatte zuvor die russischen Behörden für Nawalnys Gesundheitszustand verantwortlich gemacht und dessen Lage besorgniserregend genannt. In Shanghai hat die größte Automesse der Welt begonnen. Für die deutschen Hersteller ist es eine wichtige Möglichkeit, sich zu präsentieren. Denn fast jeder 4. Neuwagen von Volkswagen, BMW und Daimler wurde im vergangenen Jahr an Kunden in China ausgeliefert. Mehr dazu von Markus Gürner aus der Frankfurter Börse.
Die deutsche Autoindustrie ist vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Lag der Umsatzeinbruch bei den 17 größten Herstellern letztes Jahr weltweit bei rund 13%, mussten die deutschen Hersteller nur rund 10% Einbußen verkraften. Das lag und liegt vor allem an China. In der größten Volkswirtschaft Asiens wächst die Nachfrage wieder deutlich, vor allem nach Elektroautos. Expertinnen und Experten erwarten einen Zuwachs von 70% allein in diesem Jahr. Haben bisher vor allem chinesische Hersteller und der US-Autobauer Tesla diesen Markt unter sich aufgeteilt, stellen auch Daimler, BMW und VW immer mehr E-Fahrzeuge auf der Automesse in Shanghai vor.
Die Corona-Pandemie hat zwar im vergangenen Jahr die Wirtschaft weltweit beeinträchtigt, der Klimawandel aber wurde nicht wesentlich verlangsamt. Das ist ein Ergebnis des Jahresberichts für 2020, den Vereinte Nationen und die Weltwetterorganisation heute vorstellten. Der Ausstoß der Treibhausgase habe sich nur kurzzeitig verringert, heißt es darin. Extremwetterlagen und die Erderwärmung hätten zugenommen. Auf dem Mars hat der drohnenähnliche Mini-Hubschrauber Ingenuity Geschichte geschrieben. Erstmals ist ein von der Erde entsandtes Gerät auf einem anderen Planeten geflogen. 3 Meter hoch und über eine Dauer von 40 Sekunden. Die besondere Herausforderung lag darin, dass die Marsatmosphäre nur etwa 1% der Dichte der Erdatmosphäre hat. Laut NASA stehen weitere Tests an.
Dass ein Fußballclub immer höher hinaus will, ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Gewinnen macht im Allgemeinen nicht nur froher, sondern auch das Konto des Vereins dicker und das der Spieler sowieso. Aber wenn nun 12 europäische Spitzenclubs eine Super League gründen wollen, darunter auch der AC Mailand, auf dessen Dach hier der Sonne entgegengestrebt wirkt, dann stinkt das vor allem für viele Fans zum Himmel. Sie befürchten, sie können sich dann Spiele gar nicht mehr leisten. Eine eigene Liga der Elitären, das wurmt natürlich auch die UEFA und deren Geldinteressen und erbost die Politik. Andreas Ahn über eine geplante Edelliga, die gar nicht super ankommt.
Die ganz Großen der europäischen Fußballvereine wollen zukünftig unter sich bleiben. Ronaldo, Messi und Co. nur noch in der neu gegründeten Super League. Ein Szenario, das einem Erdbeben im europäischen Fußball gleicht und auch die UEFA erschütterte, die in Montreux am Genfer See heute ihren Kongress abhielt, von den Plänen der Konkurrenzliga überrascht wurde. Alle unsere 55 Mitgliedsverbände sind einstimmig gegen diese zynischen Pläne, die völlig gegen das gerichtet sind, was Fußball sein sollte. Neben 6 englischen Top-Vereinen zählen 3 Clubs aus Spanien und 3 weitere aus Italien zum elitären Kreis der Liga. Dieser Machtkampf um den europäischen Fußball könnte zu einer historischen Spaltung führen.
Wir befinden uns im Fußball an einer Weichenstellung. Ich stehe, wie all unsere Freunde im DFB, in der DFL, ganz klar für einen Weg, der den Fußball als Volkssport begreift. Und das ist ein ganz anderer Wertansatz mit Blick auf unsere Sportart als das, was diese 12 Clubs jetzt hier wollen.
Das Milliardenprojekt der 12 Clubs wird finanziert von einer US-amerikanischen Investmentbank. 3,5 Milliarden Euro sollen als Antrittsgelder verteilt werden. Sollten sich die Vereine entschließen, ihre Pläne umzusetzen, droht die UEFA mit bisher nie dagewesenen Sanktionen.
The players who will play.
Die Spieler, die in diesen Teams spielen, die vielleicht in einer geschlossenen Liga spielen, werden von der Weltmeisterschaft und Europameisterschaft ausgeschlossen. Betroffen wären zum Beispiel auch deutsche Nationalspieler, die bei englischen Premier League-Vereinen unter Vertrag stehen.
Wir haben uns heute ganz klar hinter die Positionierung von FIFA und UEFA gestellt und haben damit auch deutlich gemacht, dass im schlimmsten Fall zur Folge haben kann, dass einzelne Spieler, die aktuell bei solchen Clubs unter Vertrag stehen, dann nicht zum Einsatz kommen können.
Deutsche Clubs sind bislang in der Super League nicht dabei. Wie der Spiegel berichtet, sind Bayern und Dortmund von den Gründern aber als feste Teilnehmer gewünscht.
Die großen Stars der europäischen Fußballvereine, auch von denen, die jetzt in der Super League mitspielen wollen, haben sich in Kampagnen ausdrücklich gegen Rassismus auf dem Fußballplatz ausgesprochen. Denn er findet statt. In den riesigen internationalen Stadien und auf den Plätzen der unteren Ligen hierzulande. Dort, wo die große Öffentlichkeit oft nichts mitbekommt von den rassistischen Pöbeleien und Ausfällen, den vor allem die Vereine des jüdischen Sportverbandes Maccabi Deutschland ertragen müssen. Eine jetzt vorgestellte Studie zeigt den unerträglichen Antisemitismus im Sport. Joscha Balitz.
Noam Petri ist 17. Seit er 3 Jahre alt ist, spielt er beim jüdischen Verein Maccabi Frankfurt Fußball. Als er 10 wurde, begann es mit den antisemitischen Anfeindungen.
Und zwar ist mir auf dem Fußballplatz schon passiert, dass ich von Trainern, Spielern und Fans beleidigt worden bin als Drecksjude. Zudem wurde mir auch gesagt, dass ich vergast werden hätten sollen oder meine Familie.
Im Gegensatz zu Noam sind längst nicht alle, die bei Maccabi spielen, selbst jüdischen Glaubens. Sogar weniger als die Hälfte. Opfer von Antisemitismus werden sie trotzdem regelmäßig.
Die Gegenspieler sehen den Davidstern, wie sie dann oft sagen, der Judenstern, auf der Brust und denken dann, ach, jetzt machen wir mal einen Rundumschlag. Es wurde tatsächlich auch schon mal physisch gefährlich für uns und wir mussten uns in der Kabine einsperren, weil wir tatsächlich einfach Angst hatten und haben dann auch die Polizei gerufen, die uns dann da auch raus eskortieren musste.
Was solche Bilder nur im Ansatz zeigen, belegt nun erstmals eine repräsentative Studie unter Betroffenen, durchgeführt von Maccabi Deutschland und dem Zentralrat der Juden. Sportartübergreifend waren 39% der befragten Maccabi-Mitglieder in Deutschland schon von antisemitischen Vorfällen betroffen. In den Fußballabteilungen sind es sogar 68%.
Wir haben eine hohe Zahl von antisemitischen Vorfällen und Beteiligten und auch Betroffenen von antisemitischen Vorfällen und gleichzeitig auch eine sehr hohe Dichte von Ignoranz bis hin zu Bagatellisierung.
Das, was wir gefühlt haben, haben wir jetzt nachgewiesen. Und jetzt heißt es wirklich, den Sport zu nutzen, das Gute, das Positive zu nutzen, sich nicht mehr rauszuhalten.
Und andere mitzunehmen. In dem Modellprojekt Zusammen 1 bietet Maccabi jetzt für andere Vereine Präventionstrainings an, zum Beispiel mit Memorykarten.
Bevor ich über Antisemitismus mit einer Gruppe sprechen kann, muss ich erstmal über das jüdische Leben sprechen, über jüdische Perspektiven.
Damit sich grundlegend etwas ändert, das wünscht sich auch Noam Petri.
Eine gesellschaftliche Veränderung, einfach erstmal die Anerkennung oder das Verstehen, dass das Problem immer noch da ist und nicht in der alten Bevölkerung oder bei den Rechten, bei den Nazis und so weiter, sondern mit in der Mitte der Gesellschaft.
Noam will weiterkämpfen, damit Antisemitismus nicht nur aus dem Sport endgültig verschwindet.
Uns bleibt das Wetter zum Schluss der Sendung mit Carsten Schwanke. Carsten, ging es nicht etwas weniger aprillig?
Ach, das geht durchaus. Zum Beispiel im Norden Deutschlands. Da wird es morgen sehr sonnig. Kein Aprilwetter, so wie es ja auch heute schon dort aussah. Hier ein Foto vom Sonnenuntergang heute Abend von der Halbinsel Dars, vom Weststrand, also Richtung Westen geblickt. Ähnliche Fotos konnte man heute auch von den Nordseeinseln schießen, zum Beispiel von der Insel Sylt. Blauer Himmel, keine Wolke. Und dort gab es heute den wärmsten Tag des Jahres, des bisherigen Jahres, mit 18 Grad gemessen in List auf Sylt. Übrigens ein Wort noch zu unseren beiden Meeren, Nord- und Ostsee. Die hängen ja zusammen mit sämtlichen Ozean. Heute kam der Weltklimabericht 2020 von der WMO heraus und nur mal ein Punkt herausgegriffen. Der Meeresspiegelanstieg ist einer von vielen Punkten, die dort aufgeführt sind. Er beschleunigt sich weiter. Wir sehen hier die Kurve von 1993. Also in den letzten knapp 30 Jahren stieg der weltweite Meeresspiegel im Mittel um rund 9 bis 10 Zentimeter. Aber vor allem bedenklich ist, dass diese Kurve nach oben zunimmt, dass also dieser Anstieg sich beschleunigt. Und damit zurück zu unserem Wetter. Und wir sehen auch schon nachts im Norden Deutschlands so gut wie keine Wolke. Das heißt, hier wird es auch morgen sehr sonnig, kein Aprilwetter. In der Mitte und im Süden hingegen bilden sich ja dickere Quellwolken. Und vor allem vom Niederrhein über das Ruhrgebiet bis rüber zum Bayerischen Wald müssen wir auch nachmittags wieder mit Schauern und Gewittern rechnen. Die Temperaturen morgen früh liegen am Alpenrand auf der Schwäbischen Alb und in der Mecklenburgischen Seenplatte bei knapp unter 0 Grad, sonst bleibt es frostfrei. Tagsüber wird es im Norden, dort wo die Sonne am längsten scheint, am wärmsten mit bis zu 20 Grad. Unter den Quellwolken und Schauern sind es eher 14 bis 15 Grad. Kurz noch die weiteren Aussichten. Schauer am Mittwoch im Süden, am Donnerstag eher im Nordosten und es wird allmählich kälter. Also der April bleibt bei uns.
Vielen Dank, Carsten, dafür. Und jetzt gibt's die Story im Ersten, die schaut gleich auf Paare aus Deutschland, die ihre Kinder in der Ukraine durch eine Leihmutter austragen lassen und auf das Geschäft mit dem Babyglück. Um 0.25 Uhr meldet sich Anna Planken heute im Nachtmagazin und wir sind morgen wieder da. Bis dann.